Mein Name ist Michael Große-Drenkpohl. Ich bin Ingenieur, beschäftige mich im Inklusionsamt Arbeit seit den 80er Jahren mit Hilfsmitteltechnik, speziell für blinde und sehbehinderte Menschen. Ja, gestalte, begleite, schule, fördere seit vielen Jahren Arbeitsplätze für Menschen mit Sehbehinderung. Im Grunde geht es ja darum, im Rahmen der Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Menschen, die dort arbeiten wollen, dies auch möglich gemacht wird.
Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Agnes Eckbert unterstützen Sie im Fachdienst Sinnesbehinderung Menschen mit Sehbehinderung im Berufsleben und im Übergang von der Schule in den Beruf. Worum geht es da genau?
Also im Grunde ist es so, dass es ja heute so gut wie gar keine Arbeitsplätze mehr gibt, die nicht in irgendeiner Form mit der Verarbeitung von Daten zu tun haben. Also selbst Zerspannungsmechaniker, also Menschen, die an Drehmaschinen arbeiten, die haben auch PC-Systeme, wo sie Messwerte eingeben. Also in irgendeiner Form geht es immer darum, EDV-Systeme, aber auch andere Dinge, die ein Display haben, in einer Form zugänglich zu machen, dass betroffene Menschen das gut können, ohne Fehlbeanspruchung. Das ist auch für uns immer ganz wichtig, weil viele Menschen sagen, ja, ich schaffe das schon, aber sind im Grunde eigentlich permanent in der Fehlbeanspruchung durch verkürzten Sehabstand, durch ich streng mich mehr an als andere. Und das ist Teil unserer Aufgabe, das so hinzubekommen, dass Betroffene dann ohne große Fehlbelastung dort arbeiten können.
Es muss also gar nicht immer ein spezieller technischer Aufbau oder ein Gerät sein, sondern manchmal geht es um die Positionierung oder um eine Einrichtung und Vorbereitung des Arbeitsplatzes.
Ja, das können auch Veränderungen im Arbeitsprozess sein. Das kann man sich anschauen. Da gibt es Beispiele, wo wir mal einen Landwirt unterstützt haben, der Probleme hat in der Stallarbeit und der hat dann auch mit Zuschüssen, das haben wir natürlich nicht komplett übernommen, einen Merkroboter eingesetzt, der es ihm ermöglicht, zum Beispiel auch den Gesundheits Zustand der Kühe dann über eine Fernübertragung ein Display begutachten zu können, geht natürlich auch in den Stall, aber das war für ihn eine wesentliche Hilfe, sodass eben all das, was automatisiert gemacht werden konnte, dann tatsächlich auch durch so eine Maschine so umgesetzt wurde, dass ihn das wesentlich entlastet hat und er in dem Bereich weiterarbeiten kann.
Wie erfahren Betriebe und Unternehmen und vor allem auch die Betroffenen selbst von Ihnen? Immerhin tritt die Blindheit ja oft erst im Laufe des Arbeitslebens ein. Wie kommt dann der Kontakt zustande?
Also wir sprechen viel über Netzwerke und das ist uns ganz wichtig, dass wir in den Netzwerken präsent sind und da auch unterstützen können. Es kann durchaus sein, dass wir sagen, wir sind nicht zuständig, können aber trotzdem eine Empfehlung abgeben oder eben auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Integrationsfachdienste, die ja in unserem Auftrag arbeiten, beauftragt werden durch einen Reha-Träger. Das ist ja durchaus möglich nach der gemeinsamen Erklärung in dem Bereich. Und unser Interesse und unser Antrieb ist, dass eben Menschen dauerhaft im Berufsleben bestehen können und sich auch weiterentwickeln. Und betroffene Menschen melden sich bei uns, vor allem dann, wenn wir schon mal miteinander zu tun hatten. Das ist dann die Regel. Aber es ist auch nicht selten, dass sich Arbeitgeber melden oder die Schwerbehindertenvertretung. Aber auch die Familie hat uns mal gegoogelt und dann ruft die Ehefrau an und sagt, mein Mann hat ein Problem. Was können wir denn da tun? Also es ist wirklich ganz bunt. Also das Netz, wie gesagt, muss halt nur funktionieren.
Es wird viel darüber berichtet, dass Arbeitgeber, Unternehmen oder Betriebe skeptisch sind und es eine große Scheu gibt, blinde oder sehbehinderte Menschen einzustellen. Es gibt große Hürden und die schlagen sich ja dann auch in der Arbeitsmarktstatistik nieder. Was können Sie da tun?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber es ist in der Regel so, dass ja sich größere Arbeitgeber, häufig öffentliche Verwaltung, melden, weil eben auch die Schwerbehindertenvertretungen dann auch sagen, ja, das muss gehen und hier gibt es ja einen Kontakt und da kann man unterstützen und das machen wir dann auch und versuchen dann ein realistisches Bild abzuliefern, was erforderlich ist, um dauerhaft so einen Arbeitsplatz mal A auszustatten, aber dann auch dauerhafte Lösungen zu finden, dass eben Menschen dort gut arbeiten können. Und das ist eben nicht nur die technische Ausstattung, sondern gehören auch Schulungen dazu, manchmal Beratungen. Wir beraten tatsächlich auch Softwareunternehmen, wir beraten Firmen, Behörden in erster Linie, die sagen, ja, wir haben hier eine Inklusionsvereinbarung, wir wollen barrierefreie Software anschaffen, wie soll denn die Ausschreibung aussehen? Und da wir auch Kompetenzzentrum barrierefreie IT sind, testen wir dann auch Anwendungsprogramme auf Barrierefreiheit und können dazu Aussagen abgeben. Weil wir wollen im Grunde davon weg, von diesen sehr aufwendigen individuellen Anpassungen, indem man barrierebelastete Programme mit Screenreadern so mit Skripten ausstattet, dass man es doch irgendwie bedienen kann. Aber das ist nicht nachhaltig, weil das nächste Update steht immer vor der Tür und dann kann sich wieder alles ändern. Und da ist es für uns immer besser, das auch auf den Weg zu bringen, dass nachhaltige Lösungen kommen. Und da haben wir eine große Hoffnung, dass das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch dafür sorgt, dass gerade IT-Systeme, Betriebssysteme etc. viel barrierefreier werden von sich aus und es wird immer besser.
Herzlichen Dank, Michael Große-Drengpohl vom Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe für dieses Gespräch.
Ja, gerne. War mir eine Freude.